Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins in den verschiedensten Gamer-Netzwerken wie PlayStation Network, Xbox Live, weiß gar nicht, wie das heisst momentan. Auf dem Switch haben wir ja alle einen Gamer-Code. Und wenn ich in der Mehrzahl rede, da begrüße ich natürlich wie immer den geschätzten Co-Host, den super Hack-and-Slay-Spieler, den Thomas Seiler, AK Säule.
Alle zusammen.
Ja, du hast zwar noch keinen Switch.
Nein. Die
Familie von der Switch-Anhänger wird immer grösser. Also wir haben eine weitere Person im Gamester-Team, das jetzt einen Switch hat. Und das könnt ihr natürlich nachschauen, wenn ihr uns freunden wollt, auf www.gamester.tv. Dort findet ihr nämlich im Impressum all die Informationen, also im Säule, im PSN-Account. Da könnt ihr dort freunden. Was ist das? Steam-Account ist dort, 3DS-Account und natürlich auch genau das Gleiche für meine Wenigkeit und eben der Raffi und der Stefan. Die sind alle dort und da findet ihr alles. Plus findet ihr natürlich dort auch das Archiv zum Podcast Gamester, Gamester Listen und natürlich Gamester spielt die ganze Fernsehsendung. Könnt ihr dort amigs anschauen. Ist der Link zum Beispiel dann zu YouTube drin oder ist embedded bei uns drin und so weiter. Es lohnt sich generell immer drauf zu gehen, weil ab und zu gibt es auch Wettbewerbe. Jetzt nicht jeden Tag, aber immerhin wieder mal. Und natürlich verweise ich auch gerne auf Kollegen bei Games.ch. Die haben einen ganzen Haufen News aus der Games-Welt und natürlich ganz Haufen Reviews von Spielen und so weiter. Aber das ist halt der Unterschied. Wir haben es in Video und in Ton und sie haben es in schriftlicher Form, aber nicht von uns, sondern machen das natürlich ins Leute von Games.ch. Darum ist auch die Wertung nicht immer gleich, beziehungsweise wir haben ja gar keine Wertung. Wir sagen nur, ob wir es cool finden oder nicht. Und in der Regel suchen wir uns auch Spiele aus, die nicht grottenschlecht sind. Und Spiele tun wir natürlich, wie immer, in den Gamers Lounge besprechen.
Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Or some kind of punishment. I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle. And wonder if we'll ever have the chance to kill him.
Perhaps we're not so different after all.
To me! We better finish this quick!
They fight. Steal.
Das ist nämlich Information und ein bisschen Musik aus dem Spiel Nier Automata. Ich glaube, so spricht man es eigentlich nicht aus, irgendwie so mehr so Automata oder so, aber ich als Europäer Automata. Und Genre ist ein Action-Rollenspiel, open-worldige Elemente in der Entwicklung Platinum Games, wo man ja kennt, so von verschiedensten Prügelspielen, Publisher Square Enix und rausgekommen ist es exklusiv auf der Konsole für PlayStation 4, geht aber noch einen PC-Port und rausgekommen ist Spiele auf der Konsole am 10. März auf dem PC ein bisschen später, glaube ein, zwei Wochen. Und dann drei Wochen später hat man es dann auch spielen mit den ersten Patchen, weil es hat auf dem PC ein Problem gegeben. Das Spiel selber ist ab 18 und wir haben es gespielt auf der PlayStation 4, beziehungsweise vor allem der Säule. Ich habe noch ein bisschen reingeschaut, aber er wird da natürlich dann das Ganze durchführen. Wie immer bei so einem Spiel Nier Automata, also die meisten kennen es vielleicht nicht, aber es hat schon einen Vorgänger gegeben, 2010, oder?
Ja, das hat einfach Nier geheissen. Und irgendwie hast du das Ganze noch verbandelt mit der Drakengard-Serie. Da hat es, glaube ich, auch noch drei Spiele gegeben, 1, 2 und 3, und zwar 2003, 2005 und 2013.
Genau. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das für ein Spiel ist.
Ich auch nicht. Also ich habe kein einziges Spiel von diesen fünf, die wir jetzt genannt haben.
Ich auch nicht. Also eben, ich bin genau gleich wie du. Also auch den Vorgänger habe ich nicht gespielt von Nier. Und da habe ich auch gerade schon gesagt, wie meine Erfahrung mit dieser Serie ist bei dir.
Ja, kenne ich.
Also wir sind da völlig in Neuling und sind da vielleicht auch ein bisschen geflashter gewesen als andere. Je nachdem, wir halt nicht genau gewusst haben, was uns erwartet. Kommen wir zur Geschichte des Spiels. Das hat natürlich eine. Ich glaube sogar, Geschichte ist ein grosser Teil vom, also macht doch etwas aus im Spiel. Und zwar startet das in ferne Zukunft, also noch nie eins, wirklich tausende von Jahren später. Aliens haben die Erde überfallen mit Maschinen und haben alles Menschliche vernichtet, alle organischen Lebewesen, also nicht alle Menschen, weil ein paar Menschen sind einfach geflüchtet auf den Mond, haben sich dort zurückgezogen und haben dort Widerstand organisiert. Sie haben nämlich so Androiden gebaut, die dann für Menschen so einen Stellvertreterkrieg auf der Erde machen, also sie werden dort abgeschickt. Aber die Androiden, sie dürfen natürlich keine menschlichen Gefühle haben und so weiter. Da gibt es so Gesetze. Und ja, da in Nier Automata, da spielen wir den 14. Maschinenkrieg und da geht es irgendwie um die Geschichte von den Yoraha-Androiden. und die beiden Protagonisten, die es im Spiel gibt, Mann und Frau, sage ich jetzt einmal, oder weiblich-männlich ist besser, ist Kennig 2B und der Begleiter ist 9S und 2B, das ist schon ein bisschen Spoiler, ich glaube, das ist in dem ganzen Spiel mit so viel Geschichte und so schon manchmal etwas, was hinterfragt wird und darum, erzähl mir etwas über das reine Singleplayer-Spiel.
Hui, ja, also mit der Story wollte ich lieber gar nicht genauer darauf eingehen, weil ich habe es durchgespielt, das ist ungefähr 33 Stunden gegangen und die Story ist für mich recht verworren gewesen, muss ich sagen, und das hat extrem viele Twists drin gehabt. Eigentlich müsste ich ein Buch lesen, dass ich könnte begreifen, was da noch alles drin gepackt ist.
Also vor allem philosophisches Zeug ist viel drin.
Ja, es hat auch philosophisches Zeug und das hätte, also jetzt ich kann jetzt mal sagen, von dieser Story, die er da erzählt hat, am Schluss werdet ihr merken, dass davon genau gar nichts stimmt.
Ja, eben, das sind die Twists und alles, ja. Die Wendungen, die sie
da. Und die sind teilweise recht überraschend und ich hatte dort teilweise ein bisschen Mühe gehabt, überhaupt den Faden noch zu behalten.
Aber da muss ich ja sagen, wer den Podcast jetzt schon oft hört, ich meine eben, wir sind bei Ausgabe 228, der weiss ja, du und japanische Spiele, vor allem wenn sie dann noch so ein bisschen, sag jetzt mal, leicht Manga angehaucht sind, so vom Aussehen her, wie hast du 33 Stunden können spielen?
Ja, also das ist jetzt, also sie haben nicht alle, glaube ich, schon Augen, sie sehen eigentlich, also gut, sie haben meistens mehr nur Androiden oder Maschinen und die sehen eigentlich relativ normal aus.
Die haben sogar die Augen verbunden.
Teilweise, ja, also nicht immer, also 9S ist so, hat immer so einen Augenbinde zwischendurch, wenn es dramatisch wird, dann nimmt er sie ab. Das war meistens immer so ein Hinweis gewesen, wenn man so eine Katze reingesehen und dann die Binden abnimmt, dann sieht man die blauen Augen, dann hast du gewusst, jetzt passiert irgendetwas. nein, also die Charaktere, also die Androiden, die sehen eigentlich relativ normal aus, also wenn man es nicht wüsste, könnte man sagen, es sind Menschen und nicht irgendwie Manga oder Anime-Charakter.
Okay, jetzt wir haben wir auch gesagt, eben viel Geschichte und so und 33 Stunden ist natürlich nicht jetzt der klassische Singleplayer so in einem Zug, sondern man kann es ja mehrfach durchspielen. Oder ja, muss sogar.
Ich muss eigentlich dreimal durchspielen, dass man die ganze Geschichte erfährt. Mhm. Ich kann jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht gross Spoiler. Beim ersten Mal durchspielen spielt man vor allem mit der 2B. Beim zweiten Mal durchspielen hat man den Begleiter, 9S. Mhm. Und beim dritten Mal durchspielen geht es dann eigentlich weiter, was man mit den ersten beiden... Also der setzt dann die Geschichte geht dann weiter, was mit den ersten zwei Durchgängen passiert.
Genau, aber es gibt noch mehr, also dreimal durchspielen, hast du ja gleich noch nicht alle Enden gesehen, oder?
Nein, also im Ganzen hat es, glaube ich, 26 Enden drin. Fünf davon sind also wirklich so Story-Endungen, wo man halt, je nachdem, wenn dass man was für eine Entscheidung trifft, wo die Geschichte ein bisschen anders verläuft und die anderen sind so ein bisschen, ich sage denen mal, so ein bisschen Witz-Endungen. Es gibt irgendwann eine Szene, wo einem jemand einen Fisch gibt. Man kann fischen in diesem Spiel. Gibt einem jemand, so einen NPC gibt einen Fisch und sagt so, ja, du isst doch mal den Fisch, weil ich weiss, dass das irgendwie auf Androiden nicht so eine gute Wirkung hat, aber ich möchte gerne wissen, ich möchte das irgendwie verbessern. Dann isst man den Fisch und stirbt. Ja, und dann fährt das Spiel wieder an. Das tut dann auch sofort wieder laden und das ist dann auch eins von diesen Witz-Handy, sag jetzt mal, und von denen gibt es halt noch 21 mehr.
Und es ist ja nicht so, dass du dann, wenn du es ja nochmal spielst, du spielst ja nicht nochmal immer das komplette Spiel durch. Es gibt ja dann teilweise Abkürzungen, sag jetzt
mal. Ja, jetzt bei den ersten zweimal durchspielen ist schon die Story eigentlich die gleiche, aber man sieht es halt aus einer anderen Perspektive und wir sind ja nicht im ganzen Spiel immer das zweite unterwegs. Teilweise wird man dann getrennt und dann sieht man halt die Sachen, die vom einen Charakter oder anderen Charakter anders, wo an einem anderen Ort war.
Genau, jetzt haben wir ja schon viel vorweggenommen, eben viel Geschichte, viel Enden. Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen zum Spiel. Für die, die jetzt wissen, es ist etwas Japanisches, aber was ist es für ein Spiel? Platinum Games, da kommt einem doch irgendwie nur Prügeln in den Sinn.
Ja, ich würde mal sagen, etwa 70% davon ist Prügeln.
Okay.
Aber es hat wirklich so ein kleines Potpourri, es ist so ein bisschen wie ein Studentenfuttermix. Nein, es hat auch noch so wirklich Plattformer-Elemente. Je nachdem, wo man rumläuft, ist es wie ein Side-Scroller, wo man von links nach rechts und auf und runter läuft. Es gibt Elemente, das sind so ein bisschen Shoot'em-up. Da ist man mit einer Art, ich sage jetzt mal, mit einem Flieger oder mit einer Maschine unterwegs und fliegt von unten nach oben und dann kommen die Gegner, muss man die abballern und ausweichen. Dann es gibt so eine Art wie Minigames, weil man kann dann später mal, wenn man die Fähigkeit hat, kann man zum Beispiel Gegner hacken. Mhm. Und dann fliegt man dann in einer 2D-Welt, wo man dann von oben drauf sieht, dass man eine geometrische, also wirklich so ein bisschen mit Klötzchen und so dargestellte Welt. Und das ist dann wie ein Twin-Stick-Shooter. Und das sind teilweise also die Übergänge wirklich auch fliessend. Also jetzt 9S, der Charakter, das ist jetzt einer, der hacken kann. Und da ist man mitten auf dem Schlachtfeld, da sind 30 kleine Gegner rum, zwei grosse. Man ist am Prügeln und am Dreischlagen und am Ausweichen. Und dann kannst du zwischendurch Gegner hacken und dann wechselt das Bild und dann bist du plötzlich in Twin Stick Shooter drin, dann probierst du den Gegner zu hacken und ob du das geschafft hast oder nicht, je nachdem, wenn du es nicht schaffst, und dann geht es wieder zurück in die Prügelwelt und dann bist du wieder voll im 3D innen am Hackenslayen.
Wer das Spiel startet, der kommt schon ein bisschen, ja, der wird jetzt schon mal einiges, so die ersten 20 Minuten wird gerade ein bisschen gezeigt. Spiele tut dann natürlich später dann nicht mehr im Sekundentakt wechseln, wie das Ganze.
Nein, aber am Anfang wird das eigentlich recht gut erklärt. Da hat es so ein bisschen Tutorials mit Anzeigen drin. Ja, jetzt hast du noch die Fähigkeiten, wenn man den Knopf drückt, dann tut man so schiessen. Und ja, ich habe das Tutorial eigentlich eher recht lang gefunden. Es ist etwa eine Stunde gegangen.
Ja, ist halt fast japanisch-klassisch. Oder? Da geht alles ein bisschen länger, wenn es um so Zeug geht. Aber ich habe es auch super gefunden, eigentlich, weil es wirklich ein bisschen gezeigt hat, was es gibt. Eben das Hack and Slay, wo man aus Metal Gear Rising kennt oder Devil May Cry, ist da. Und dann plötzlich der Übergang in so 2D-Plattformen, wo du gesagt hast, wo man ein bisschen jumpen muss und so. Also da weiss man wirklich, okay, das Spiel ist nicht einfach klassisch eine Mechanik und dann fertig, sondern ganz ein Haufen ist drin. Und es hat ja auch Rollenspielelemente.
Ja, also vor allem, was den Hauptcharakter angeht, also du hast jetzt gesagt, es ist Hack'n'Slay und Metal Gear Rising erwähnt, das habe ich zum Beispiel viel, viel schwieriger gefunden jetzt als Nier Automata zum Spielen. Weil hier hat man einfach zwei Knöpfe, leichte Attacke, schwere Attacke. Und da kann man noch ein bisschen Combo aneinanderreihen, wenn man ein bisschen Button masht und ausweichen und Konter machen. Und von den Rollenspielelementen, du hast halt, am Anfang hat man nur zwei Waffen, also man kann zwei Waffensätze sich einrichten und ich habe zum Beispiel ein kleines Schwert und ein grosses Schwert. Später findet man eine neue Waffe, die kann man teilweise auch verbessern, wenn man genug Ressourcen und Geld hat und da hat man vielleicht noch Speer dabei. Es sind alles Hau-drauf-Waffen.
Ja, genau. Teilweise aber recht gross, also wirklich riesige Dinger, die sie da oder er in der Hand hat oder beziehungsweise führen nimmt.
Ja, es gibt irgendwie eine grosse Axt, die ist wirklich gross.
Also dort ist es dann eben noch, oder Bayonetta ist ja auch, das ist ja auch von Platinum Games, ist es dann, hat es so Elemente, aber wie du sagst, es ist nicht dann so komplex, dass man irgendwie 54 verschiedene Tasten muss merken, wie, wo, welche, 3-mal D drücken, 2-mal D, 25-mal oben rechts. So krass ist es dann nicht. Es ist dann der vereinfachte Hack'n'Slay-Prügel.
Die grösste Schwierigkeit ist eigentlich, man kann eigentlich immer reinschlagen, das Kombo wird eigentlich dann unterbrochen, wenn man bereicht wird. Also wenn man irgendwie getöpft wird und solange dass man nicht getöpft wird, dann kann man einfach weiter draufdrücken und dann guppert in die Luft und dann von oben runter und dann von links und von hinten und dann wird einfach reingeknüttelt. Also ich habe es jetzt bei Metal Gear Rising ist jetzt ein Spiel, wo ich extrem Mühe hatte mit dem Kampfsystem und bei Nier Automata habe ich jetzt eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt. Ich habe es auf normal gespielt. Ich habe keinen Bossfight verloren. einzig bei den Hacking Minigames hat es 1-2 gehabt, da bin ich fast verzweifelt, ob schon eigentlich so Twin Stick Shooter, das wäre eigentlich meine Spezialität. Da bin ich fast verzweifelt.
Ich glaube, es nimmt ja wirklich nur im letzten Drittel ein bisschen zu, was die Schwierigkeit angeht. Sonst ist es eben, glaube ich, eher. Könnte man auch Schwierigkeitsstufen höher anfangen, wenn man wirklich Herausforderungen
hat? Ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Im Nachhinein musste ich sagen, ich hätte es auf der höheren Schwierigkeitsstufe können probieren.
Aber eben, du hast ja gleich fast 35 Stunden eben gespielt, wie du gesagt hast. Also, ja, hat es ja gleich nicht gelangweilt, oder?
Nein, gelangweilt hat es mich nicht, aber es sind vor allem im zweiten Mal durchspielen, wo man mit einem anderen Charakter spielt, hat man halt teilweise die gleichen Bossfights gehabt wie beim ersten Mal. Und du hast halt wirklich alles schon kennt und du hast den Charakter schon deutlich aufgelevelt gehabt und der Boss ist nicht unbedingt stärker geworden im Vergleich zum ersten Mal. Und dann war es halt wirklich einfach noch Schema X abspulen gewesen. Ja, jetzt kommt er mit dieser Attacke, jetzt kann ich so ausweichen und drei hauen. Und dann ist der Bossfight auch nach 45 Sekunden vorbei gewesen.
Apropos Bossfights, also eben, wenn man sie das allererste Mal macht, dann haben sie so ein bisschen etwas Klassisches, wie ich sage jetzt aus der Spielhallenzeit oder 8-Bit, 16-Bit-Ära, wo man eigentlich ein bisschen schauen muss, was macht er? Das Pattern lernen, das Pattern verändert er sich natürlich. Er hat meistens so 3-4 Arten, kann sich nochmal verwandeln und so. Es sind schon wirklich klassische Videospielbösse.
Ja, und weiss ich dann, sobald dass man sie irgendwie ein bisschen damaged hat, dann kommt dann vielleicht wieder eine kleine Cutscene, wo man etwas ändert und dann kommt er dann plötzlich wieder mit anderen Attacken daher, die teilweise ein bisschen überraschend können sein. Das ist völlig okay gewesen. Er hat es wirklich auf eine höhere Schwierigkeitsstufe sollen spielen.
Jetzt, wie sieht es insgesamt aus? Der Charakter, eben, du prügelst, du hast größere Waffen, du findest Waffen. Kannst du dich sonst noch irgendwie aufrüsten?
Ja, wir sind ja schliesslich ein Android und der hat irgendwie am Anfang, sagen wir mal, 30 oder 40 Slots, wo man so Mikrochips kann einsetzen kann. Da hat man einfach so, da kann man, glaube ich, 3 verschiedene Sets kann man sich zusammenstellen. Und die Chips, die findet man unterwegs. Da hat man auch so eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein Auto-Healing bekommt oder ein verbessertes Auto-Healing, mehr Weapon-Damage macht. Und wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt, was ich natürlich gemacht habe als Rollenspieler, dann kann man sich auch relativ schnell mal so ein Chipset zusammen Zusammenstellen, die dann auch auf die eigene Art, wie man das Spiel spielt, darauf abgestimmt ist. Und wenn man das ein bisschen im Griff hat, dann macht es halt eben relativ einfach.
Wo kommst du die Chips über? Wenn dem, dass du den Boss besiegst? Oder sind das so in den Missionen, Nebenmissionen?
Ja, überall eigentlich. Also die Maschinen, die da auf dieser Welt rumlaufen, die Bösen, jeder, den man von denen killt, kann Loot lackieren. Das ist erstens mal Geld, Ressourcen. Und teilweise lassen sie auch so Chips lackieren. Wir finden sie irgendwo auf der Welt, versteckt irgendwo in einer Kiste. Wenn man einen Boss abschlägt, kann man die finden. Es gibt Läden, wo man das Zeug einkaufen kann. Und man kann die Chips teilweise so kombinieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal Autoheal plus 1 habe, kann ich die zusammen kombinieren. Dann ist Autoheal plus 2. Dafür braucht es halt ein bisschen mehr Platz als Chip. Dann braucht es halt nicht mehr 6 Slots, sondern 10 Slots. Dann musst du einfach wieder etwas umstellen. Man kann sich dann auch zusätzliche Items kaufen, dass man mehr Platz hat für Chips, dass man so mehr Zeugs mitnehmen kann. Das ist natürlich das Erste, was ich gemacht habe. Ich glaube, 5 Stunden gespielt und dann habe ich schon alle Add-ons gekauft, dass ich die maximale Chip-Anzahl mitnehmen kann. Und das ist eigentlich noch recht cool. Was mich aber gestört hat, ist, während dem Spiel tut man ab und zu mal auch Charakter wechseln. Und jetzt 9B und 2S, unsere zwei Hauptfiguren, die haben wirklich unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedlichen Kampfstil. Und die haben natürlich für beide ein separates Chipset zusammengestellt. Wenn aber der Charakter wechselt, tut er nicht automatisch das Chipset wechseln. Dann musst du dann auch wirklich ins Menü reingehen und sagen, ich will jetzt Z3 nehmen, weil das zu diesem Charakter besser passt.
Ah, okay.
Und das ist mir halt zweimal passiert, vor allem gegen Schluss, wo relativ häufig so Charakterwechsel kommen, dass ich es einfach vergessen habe. Aber es ist mir eigentlich erst nach dem Bossfight oder so aufgefallen, dass ich es eigentlich gar nicht umgestellt habe und es wahrscheinlich einfacher gewesen so.
Wie sieht es aus, eben, du hast die Ressourcen erwähnt, wie kannst du die einsetzen?
Ja, eben zum Chipsfield, zum Zeugs kaufen und für die Waffen upgraden. Die kann man irgendwie bis am Anfang bis zu 3 Mal upgraden und dann gibt es da irgendwo einen wirklich gut versteckten Waffenshop, wo man sie noch auf ein 40 Level upgraden kann. Und unsere Charaktere haben ja noch so einen Pot dabei, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ein fliegendes Deutsches, ein Kästchen.
Genau, Kumpan, der einfach damit... Kumpan,
genau, wo auch die ganze Zeit mit einem quatscht und ein bisschen die Map updatet und einem Tipps gibt und der hat auch Waffen, also der hat auch Hauptattacken und sekundäre Attacken und den kann man eigentlich upgraden. Ich muss aber sagen, ich habe es 33 Stunden gespielt, 3 Mal durchgespielt und ich habe nicht nur Ressourcen gefunden, um einen einzigen von diesen Pots upzugraden. Und wahrscheinlich müsste ich mal Google fragen oder irgendwo so Wiki finden, wo das erklärt ist, wo mir fährt eine spezielle Ressource und ich habe keine Ahnung, wo ich die finde. Ich habe die 2 Mal von NPCs bekommen, weil ich Nebenmissionen beendet habe, aber ich habe glaube 8 und 10 bräuchte.
Das ist ein bisschen doof. Du hast ein Menü erwähnt, beziehungsweise eine Map, also die ist ja so 3D, also wenn man ins Menü reingeht, ist das so, ja, wird so, sieht man, wo man ist, ein bisschen spezielle Map hat
es
mit uns.
Ja, es ist so ein bisschen Pixel-Klötzli-mässig, es sieht so ein bisschen wie, das sieht fast Minecraft. Das ist aber noch so lustig, das ist, ich glaube, der Entwickler auch bewusst gewesen, weil es hat im neunten Camp hat so einen Charakter, der einem auch ein bisschen das Spiel erklärt, und wenn man den fragen kann, dann kann man so sagen, du, aber auf der 3D-Map erkenne ich einfach nicht so viel. Und der Charakter findet dann auch so, dass der NPC im Spiel innen sagt dann einfach so, ja, zu dir, ja, die anderen Androiden haben sich auch schon darüber beschwert. Aber du kannst ja wieder zurück zum alten System gehen, mit Stift und Papier.
Genau. So wie früher, wo man aufgezeichnet hat, wo man ist.
Weil das Automapping, wenn man draußen ist, funktioniert es, aber wenn man sich irgendwo in Höllen oder Gebäuden innen ist, dann ist es halt teilweise auch beschränkt. Das ist aber Absicht, weil sonst würde einem der NPC das auch nicht so unter die Nase reiben.
Ja, es ist ja auch, man will ja auch ein bisschen überrascht werden und dann sieht man halt einfach teilweise, dass man nur im Gebäude ist, aber nicht genau.
Genau, ja. Und dann ist der teilweise so ein bisschen, vor allem am Anfang, habe ich auch ein bisschen Mühe gehabt, überhaupt den Weg zu finden, wo das man durch muss.
Ja, ja, ich habe am Anfang generell ein bisschen Mühe gehabt mit dem Menü selber. Also das hat, gut, das sieht auch jetzt wirklich ein bisschen braun aus, so ein bisschen Farbe, also ein bisschen wenig Farbe. Aber man muss ja auch Autosaven und so weiter, das macht es ja nicht selber.
Autosaven gibt es nicht, das ist auch so einer, wenn man zum gleichen Charakter geht und du so fragst, du, wie geht denn das mit dem Saven? Dann sagt er mal, du, es gibt kein Autosave, du musst selber saven. Und er sagt er, ja, aber es gibt bestimmte Punkte, wo man selber saven kann. Und übrigens, es gibt kein Autosave, du musst selber saven. Und das sind dir etwa 5 Mal unter die Nase. Das war echt witzig.
Es gibt Punkte, wo gesaved wird, also wo man hingeht und kann saven. Man kann, glaube ich, aus dem Menü saven, bin gar nicht sicher.
Man kann aus dem Menü saven, dann musst du aber einfach in einer bestimmten Region vom Spiel innen sein. Weil es gibt so Save-Punkte, die man später auch brauchen kann, zum Quick-Travelen. Und das wird auf der Karte auch eingezeichnet, dass man jetzt in einem Bereich innen ist, wo man Autos saven kann.
Ah, okay.
Aber das ist noch ein bisschen speziell. Ich habe ja das mit den Chips und mit dem Upgraden erwähnt. Und alle die Chips, die man dort equipped hat, Mit denen kann man auch die ganze Bildschirmanzeige beeinflussen. Also du kannst den Chip fortnehmen, dann hast du unten rechts keine Minimap mehr. Oder du kannst auch den Chip fortnehmen, dann hast du oben links deine Gesundheits-, deine Heldbar nicht mehr. Weil dann hast du mehr Platz für andere Mikrochips, oder?
Ja, genau.
Und es gibt eben zum Beispiel auch einen, der dir anzeigt, wenn du in einem Bereich drin bist, wo du kannst saven. Und dann kannst du auch fortnehmen, wenn du watchen. Da bist wirklich, im Prinzip kannst du dein HUD selber zusammenstellen.
Ja, aber ich finde das eine clevere Idee, dass man das HUD selber zusammenstellen kann, aber es ein Teil vom Spiel ist und nicht einfach nur, ich kann sein und ausschalten im Menü, sondern eben, ja, ich kann Sachen wegnehmen, dafür habe ich andere Fähigkeiten.
Genau, also das habe ich eigentlich auch noch eine coole Idee gefunden, das ist ein bisschen speziell, aber ey, hat das eigentlich, mir hat das gefallen.
Ja, das zeigt eigentlich, wie viel es eigentlich, eben, es ist wirklich ein Spiel. Also neben dem ganzen philosophischen Zeug hat man sich viel, viel Gedanken gemacht über die Mechanik, eben darum auch das Potpourri, das ist die ganze Spielmechanik. Und alles ist eigentlich relativ gut implementiert. Also normal ist es immer Gefahr bei so, ja, wenn man jetzt 20 Spielmechaniken einbaut, dann sind alle eher schlecht oder mittelmässig.
Nein, also ich habe alle gut gefunden, ganz klar. Mit den Hacking-Spielen habe ich teilweise eben vor allem gegen Schluss ein bisschen Mühe gehabt, weil da ist man mit seinem kleinen, eben mit diesen Twins, mit dem Twin-Stick-Shooter-Zeugs, wo man nur drei Treffer, ich kann wirklich nur drei Treffer einstecken. Und dann ist es vorbei. Und dann hat es halt so gewisse Sachen, die man muss hacken, weil es zu der Story dazu gehört. Und die sind relativ schwierig gewesen, weil es geht, teilweise hat man ja noch einen Timer drauf, dass man gewisse, dass man das in einer bestimmten Zeit muss erreichen. Und am einen Ort bin ich wirklich fast verzweifelt.
Du bist natürlich selber geschaut, wenn du Remote-Play spielst mit der Vita.
Nein, habe ich nicht. Also, so das ist überhaupt, also von den Controls her ist alles super gewesen. Also, ich habe es selber vergöpft.
Das kann es geben. Kommen wir mal noch zur Technik selber, oder? Jetzt, wir haben das auch schon ein bisschen erwähnt, wie es optisch aussieht. Aber da kann man schon sagen, es sieht okay aus, aber es ist jetzt nicht der Next-Gen-Brüller, wo alle sagen, wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Also es ist kein Horizon Zero Dawn, was das sagt.
Nein, das nicht. Ich weiss jetzt nicht, wie es auf dem PC daherkommt. Auf der PS4, auf der normalen, habe ich teilweise schon seine Texturen ein bisschen spät gekommen, oder wenn man so an einem bestimmten Ort steht. Also die Welt ist, eben, es gibt keine Menschen mehr, es hat Ruinen, Wüsten, und wenn man halt teilweise so an ein Gebäude, an ein zerfallendes Gebäude her schaut, ein bisschen mit der Kamera rumgefahren ist, hat man gesehen, wie die Texturen verschwunden sind und wieder sich an, je nachdem, wo man hergeschaut hat. Aber alles in allem sieht es gut aus und teilweise hat es halt wirklich einfach so die Postkarten-Momente irgendwie so in einer Wüste mit dem Sonnenuntergang und dann kommt irgendwie, oder irgendwo, wo man durchläuft, ist das Wasser unten dran, dann kommt noch so ein Schwarm Vögel, die vorbeifliegen, es ist schon fast kitschig.
Ja. Ich habe immer das Gefühl, es hat sehr oft, nicht konstant, aber es hat sehr oft ein bisschen einen verwaschenen Eindruck. Einfach das Ganze so.
Ja, das gehört glaube ich auch zum Stil von der Grafik.
Genau, also ich würde jetzt auch sagen, es ist einfach eben die Farbe, es hat schon grelle Farben drin, aber eben vieles ist ja noch einfach irgendwie so, ja, wie man, wenn man Brightness beim Fernsehen ein bisschen zu hoch hat.
Ja, und es ist halt auch viel ein bisschen braun und grün. Ja. Also weißt du, es ist nicht irgendwie wie Wetter in Las Vegas über einen Strip fahrt. Also es ist halt wirklich eine verfallene Welt.
Das ist so, ja. Man ist ja auch niemand mehr dort, wo sich darum kümmert.
Ausser irgendwo habe ich so einen Rummelplatz gefunden mit irgendeiner komischen Karussell oder so. Dort haben sogar die Lämpchen noch funktioniert. Die waren dann in Gelb und Blau und Rot. Aber das ist ein bisschen die Ausnahme.
Dann kommen wir noch zum Sound. Der ist ja, was auch ein bisschen speziell ist, finde ich, aber es ist gut gelöst so, ist dynamisch. Also er ist nicht immer genau gleich, sondern er tut sich im Spiel ein bisschen anpassen.
Ja, passt. Also es wird sogar, ich glaube, es ist japanisch. Wenn gesungen wird, ist es glaube meistens japanisch. Ich habe auf jeden Fall kein Wort verstanden. Aber es ist halt schon cool, wenn man eben, du kommst irgendwie in ein neues Areal rein und ich fahre Musik an und dann hat sie vielleicht ein bisschen gemütlich und dann weisst du, vielleicht ist jetzt, ja, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, dann kann ich ein bisschen mit jemandem reden und dann wird mir etwas erklären oder es wird ein bisschen rasanter oder ein bisschen traurig und dann kann man sich schon ein bisschen, es passt wirklich immer zu der Story, zu dem, was dann eher so kommt. Also Ennio Morricone-mässig Filmmusik.
Ja, es hat aber einfach so, es hat auch manchmal, ich sage jetzt nicht schräg im Sinne von schlecht, sondern halt, ja, wer jetzt gewöhnt ist, dass es einfach so Rockmusik kommt, weil es ist auch Action, oder? Und so nonstop, der wird vielleicht eben ein bisschen überrascht sein, dass ich sage jetzt eben, es kommt dann manchmal fast ein bisschen so Final Fantasy-mässige Musik, eben ein bisschen, mit ein bisschen Streicher und wie du sagst, ja, mit Singen.
Atmosphärisch und so, also es ist nicht irgendwie plötzlich auch Metallica mit der verzerrten Gitarre losleitet, das ist schon mehr, es ist ein bisschen mehr künstlerisch, sage ich mal.
Genau, also weil viele sagen ja, super Audio, also beziehungsweise man müsste einen Soundtrack kaufen, so weit würde ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht gehen. Es ist nicht, ich finde es cool, aber es ist nicht ganz mein persönlicher Stil an Musik.
Für mich also wahrscheinlich auch nicht. Also der Soundtrack mit dem Spiel zusammen, mit dem, was passiert, passt super zusammen.
Genau.
Aber ob ich es jetzt einfach so nebendurch im Zug würde auf dem Kopfhörer hören, wahrscheinlich nicht.
Ja, es ist ja... Also eben, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber es ist so, mein Bauchgefühl sagt mir einfach das. Also cool, wer so gerne so die Musik hat, ist wirklich gut gemacht, aber ja.
Also ich kann im Spiel innen, gibt es eine Jukebox auf der Map in einem Camp innen, wo man gewisse Lieder kann abspielen kann. Das ist sogar eine Nebenmission, dass man die flickt.
Genau. Ich glaube sogar den Soundtrack irgendwo. Ich glaube, das ist bei mir.
Aber da muss man, glaub, ich weiß nicht, ob man die Lieder muss freischalten muss, weil wenn ich mal geschaut habe, ich nur zwei Lieder gehabt.
Ah, okay. Nein, bei mir ist es, glaube ich, eher eine so Presseversion, wo noch etwas freigeschaltet
hat. Ja, das, aber das ist der neben dem Spiel.
Ja, das okay. Nicht in-game. Eben, das ist, also, aber ich bin nicht da gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt das sofort abladen und hören. So ist es nicht. Was gibt es sonst noch etwas zur Grafik gesagt? Wir haben ja gar nicht gesagt, wie es ist. Es ist ja Third Person, das haben wir gar nicht erwähnt.
Ja, es ist eben grösstes, wenn man am Prügeln ist oder wenn man sich umbewegt, ist Third Person. Da kann man mit einem Stick tut man den Charakter bewegen mit einer anderen Kamera.
Die tust du immer nachher justieren?
Nein, muss man nicht.
Ja, aber schon musst du hinten schauen, wenn ein Schuss kommen und so. Man muss schon viel an der Kamera
anfangen. Ja, okay, ich bin schon immer mit der Kamera am Justieren, das stimmt. Aber es hat auch einen Knopf, der sich automatisch wieder zentriert.
Genau, ja.
Was ich ein bisschen Mühe hatte, also was manchmal ein bisschen störend ist, war der Pod, den man dabei hat. Der hat teilweise, also mit dem kann man Ziel locken. Mhm. Und der schaut halt die Kamera immer zu diesem Ziel. Und es gibt halt auch Gegner, die teilweise nicht nur am Boden entlang kommen von diesen Maschinen. Die gibt es ja so wie ein klein, mittel, gross und Goliath, das sind ein bisschen Böss. Und es gibt halt Sättiger, die fliegen und dann ist halt die Kamera perfekt, schaut immer so leicht in den Himmel rauf. Und genau. Dann ist es ein bisschen mühsam gewesen mit dem Justieren. Da musste ich zwischendurch einfach auch den Lock fortnehmen. Dafür habe ich dann mit dem Pod nicht mehr gebraucht. Aber dafür habe ich gesehen, was passiert.
Ja.
Aber mir ist es jetzt eigentlich selten passiert, dass jetzt irgendwie von hinten der Monstergegner ist gekommen und mich mit einem grossen Schlag gerade umgebracht hat. Also, und wir haben ja auch noch, wenn man es nicht ausschaltet, mit einem Chipset unten rechts die Minimap, wo dann mit schwarzen Punkten die Gegner eingezeichnet sind, dann hat man noch ein bisschen dort den Überblick, wo das man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat und wo das mehr Action ist.
Ja, genau. Aber eben, es ist halt, ich sage das einfach, es ist jetzt nicht irgendwie schlechter als bei anderen Spielen, aber auch nicht besser. Also es ist einfach, man ist wie bei Devil May Cry und so weiter ständig am Kamera justieren. Also da haben sie nach wie vor keins. Seit Ninja Gaiden gibt es ja nichts Schlaues.
Ja, ich habe es jetzt, für mich gehört das irgendwie, also wenn ich selber die Kamera kann bewegen und mich kann sie ja frei bewegen, dann bin ich eh die ganze Zeit am Justieren. Und dann kann ich auch mal hinterher schauen und ins Bild hineinsprinten, weil ich von irgendetwas in der Fossecke und so. Und das ist für mich das ist mir dann lieber als irgendwie ein Ninja Gaiden, wo du teilweise eine fixe Kameras hast gehabt, wo du dann auch nicht gesehen hast, was passiert.
Genau, aber auch dort hat es ja auch, das ist ja nicht so oft fix gewesen, man hat ja auch können wählen, also können nachher justieren und wir sind gewöhnt bei diesen Spielen, aber ich wollte es einfach erwähnen, es ist nach wie vor nicht eine ideale Lösung, oder, dass man...
Ja, also man muss ein bisschen Multitasking können, dass man mit dem einen Stick rumläuft und mit dem anderen Kamera weg, zu schwierig.
Genau, das ist, aber eben, wie du sagst, es gehört auch dazu, man kann natürlich das auch genau nutzen, oder, dass man dann eben kann, die Figur ist da in der Mitte, man kann die Kamera aber drehen und kann dahinter schauen und genau. Sieht, was hinten ist. Oder?
Und dann kannst du gemütlich auch noch nach vorne schlägeln, weil mit der ich habe so eine Waffe gehabt, wo dann so eine Schockwave vorne rausspickt. Also nicht nur, dass das Schwert einfach schlägt, sondern dass es so eine Schockwelle gibt. Das ist auch so ein Chip, den ich gefunden habe, den ich natürlich ein bisschen aufgetunet habe. Das tut ja auch Gegner zurückstossen.
Oh, pardon.
Das tut ja auch Gegner zurückstossen. Da hast du dort noch ein bisschen mehr Ruhe. Da konnte ich auch mal hinterher schauen, ob sich der eigentlich einen anschleicht oder nicht.
Genau, das ist bei diesen Spielen so, glaube ich, das einzige Spiel, das nicht so ist, in dieser Art, sage ich, geht vor. Zumindest das Neue wird davon auch anders sein, aber ja, da ist ja Kamera fix einfach.
Ja, also eben, es ist so wie in GTA ist es so nicht so. Also, und in vielen Open-World-Spielen ist das ähnlich mit der Kamera.
Genau. Nur ist es da natürlich ein bisschen schneller.
Ja, es kann ein bisschen hektisch werden, weil es kann schon sein, dass man 50, 60 Gegner hat.
Und trotzdem ist eigentlich, zumindest jetzt, dass ich auf der Playstation spiele, ist eigentlich die Framerate mehr oder weniger okay.
Störend eingebrochen ist bei mir jetzt nie. Mhm. Ich habe so zweimal das Gefühl gehabt, jetzt ist wirklich am Anschlag, jetzt hat er ein bisschen eingebrochen. Vor allem so in den grossen Arenen, wo wirklich dann auch viele Gegner sind und dann ist es wirklich schon fast Bullet Hell, im 3D, da kommen so viele Schüsse und da noch irgendein Blitz und dort noch einen Effekt, den man selber macht und der Pote, der irgendwie noch mit der zweiten Waffe irgendeinen Schockwave rauslacht, dann ist es ein bisschen am Anschlag gewesen, aber es ist jetzt nie störend. Und wegen dem bin ich sicher noch nie gestorben. Also.
Muss man ja sagen, Anschlag heisst da, also Spiele selber ist 60 Frames, also nicht 30, sondern
ja, 60. Also am Anschlag wäre vielleicht 55 gewesen oder
genau.
So.
Genau, also man merkt dann halt einfach, dass es sich ein bisschen, es fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Das ist bei diesen Spielen immer so, oder wenn sie mal...
Man merkt es, vor allem als erfahrener Spieler merkt man es, aber ja.
Nicht tragisch.
Nein, das ist jetzt ein Beispiel am Rücken, der kratzt mich und dann ist es fort. Also,
genau. Ja, was man dann auch noch kann sagen, selber Spiel ist sehr erfolgreich. erfolgreich. Ich meine, es, trotz allem, es ist sehr japanisch, es ist sicher für eine Nische gemacht, also jetzt klar, es hat zwar viele Spielelemente, aber es ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo ein Haufen andere Spiele rausgekommen sind, eben Horizon Zero Dawn, dann Zelda ist auch rausgekommen und so weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie es gibt seit 3 Monaten kein Game und trotzdem verkauft es sich also sehr gut. Es ist bereits über 1 Million Mal über den Ladentisch gegangen. Ich glaube, da ist vor allem natürlich die PlayStation-Version auf dem PC ist ja ein bisschen später gekommen, aber da hat auch seinen Teil dabei.
Es ist technisch halt wirklich gut gemacht und ich habe es jetzt auf Englisch durchgespielt. Ich glaube, eine deutsche Sprachausgabe hat das Spiel nicht.
Nein, nur glaube deutsche Texte.
Ja, und ich habe auch müssen sagen, also gut, ich rede fließend Englisch und ich muss auch sagen, es ist auch wirklich gut übersetzt. Es macht auch Sinn auf Englisch. Also es hat auch Wortwitze, Sprüche und so drin, gute Sprecher, Sprecherinnen. Also es ist wirklich auf höherem Niveau gemacht. Es ist nicht irgendwie irgendein Japaner, der jetzt irgendetwas Raden bricht. Ja, hat es früher auch gegeben, oder?
Das ist so, ja. Also es ist,
all your eben, base belong to us, oder so irgendetwas. So Spass gibt es nicht.
Nein, das, genau. Also das, eben, ja, man hat sich schon Mühe genommen, also Zeit genommen, um das Ganze gut rüberzubringen. Es ist einfach nicht irgendwie so, weißt du, wo es angekündigt worden ist, haben wir noch nicht das Gefühl, das ist jetzt ein AAA-Titel, aber dann, wenn man ihn spielt, merkt man doch, wow, da ist wirklich viel dahinter.
Ja, also ich würde es als AAA-Titel einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen das sie gebraucht haben für die Entwicklung, aber es ist wirklich durchgehend auf recht hohem Niveau. Also, was mir noch aufgefallen ist, ich weiß es nicht, bei allen Spielen, die irgendwie von Japan herkommen, die haben immer die gleiche Schriftart für die Untertitel. Ich weiß nicht, ob sie dort noch einen Font lizenziert haben im ganzen Land, aber das ist das Erste, was mir aufgefallen ist.
Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich weiss, also, die Schrift schon, aber ich mag mich jetzt nicht erinnern, dass es immer die gleiche ist, aber es kann schon sein.
Doch, das ist eine, die recht häufig vorkommt.
Ja, das Name hat vielleicht einfach irgendwie speziell. Ja gut, sie hat auch im Titel, hat sie jetzt nicht unbedingt, es ist zwar ein bisschen komisch geschrieben, oder, mit dem grossen N und dem grossen R, aber es ist jetzt auch nicht eine Schriftart, wo ich gesagt habe, das haben wir noch gar nie gesehen.
Nein, ich weiss gar nicht, woher das die Schreibweise kommt.
Das weiss ich auch nicht. Das ist ja so, warum die ein N und ein R gross machen. Das haben wir vielleicht gefunden, sieht cool aus. Vielleicht hat es eine Bedeutung, aber ich weiss es echt nicht.
Oh, ja.
Können wir doch, würde sagen, zum Fazit, oder?
Ja, von mir aus.
Also, dann, ich kann nur so viel sagen, es ist gut, aber du kannst noch mehr sagen.
Ja, also, mir hat es wirklich Spass gemacht. Sonst hätte ich es nicht 3-mal durchgespielt, dass ich wenigstens mal den Grossteil von der Story gesehen. Es ist vor allem gegen Schluss ist mit der Story, habe ich wirklich Mühe gehabt, das noch irgendwie wirklich nachzuvollziehen und einzuordnen. Also wahrscheinlich hätte ich, weil wir mit 20 Jahren zurückgehen immer müssen und dann hätten wir eine Buchbesprechung können machen darüber, dass man, es hat wirklich recht viele andeutige philosophische Sachen drin, ich meine to be or not to be. Schon einmal vom Namen her, es geht und die ganzen Maschinen, die haben ja die plötzlich entwickeln die irgendwie ein eigenes Leben und einen eigenen Willen und probieren, sich menschlich zu verhalten. Das ist schon recht wirklich philosophisch angehaucht. Aber es muss einem nicht interessieren. Man kann einfach Freude haben am Prügeln und an dieser Welt. Also ich kann es eigentlich allen empfehlen, die mal wieder ein Singleplayer-Spiel wollen, das nicht aus den USA kommt. Ja, es ist vielleicht kulturell vielleicht etwas anderes, weil vom Gameplay her ist es wirklich super. Da habe ich echt nichts auszusetzen. Und Replay-Wert, also eben, die müsst es 3-mal durchspielen. Dass ihr mal die Story habt und als ich fertig war, hat es geheißen, ja, wenn du jetzt noch einmal anfasst, dann wird der da noch etwas unlocked. Also bin ich jetzt an der 4. Runde. Und was man hat, wenn man es wirklich 3-mal durchgespielt hat, dann kann man auch die einzelnen Kapitel auswählen. Es gibt, glaube ich, sogar einen E-Bug-Modus, wo man auch ein bisschen Gegner bahnen oder fortraumen kann. Und wenn man Perfektionist ist, dann kann man auch die einzelnen Kapitel noch durchspielen und noch alles finden und alle versteckten Sachen herausfinden und noch mehr zu der Story herausfinden. Also, wer keine Angst hat vor einem Third-Person-Prügelspiel, sage ich jetzt mal, der wird Freude haben daran.
Ja, also es ist wirklich ein gelungenes Spiel. Und ich meine, die Fangemeinde ist gross, also jetzt nicht speziell wegen ihr, aber einfach generell so die, ein gutes Hack'n'Slay. Ich meine, schaut mir Bayonetta an, das wird ja dann abgefeiert, wenn es dann mal wirklich eins gibt und so weiter. Wenn die sind, haben dann schon, hat glaube ich schon grosse Fangemeinde, aber mir ist dann halt auch ein bisschen verwöhnt, oder? Dem Genre gibt es gute Games und dann muss man sich halt mit den Besten messen.
Ja, ich habe jetzt aber auch das Gefühl, dass das Spiel sich rein von der Prügelmechanik nicht mit einer Bayonetta oder mit Devil May Cry kann messen. Also es ist nicht auf dem Niveau, weil es braucht weniger Präzision.
Das stimmt, aber es macht trotzdem nach wie vor Spass, reinzuhauen.
Ja, ja. Bei diesen Spielen, wir jetzt vorher gesagt haben, dort hast du halt auch mal die Befriedigung, wenn du ein geiles Combo hergebracht hast und irgendeinen geilen Move schaffst. Und das, das muss ich sagen, das hast du hier weniger. Weil dann bekommst du mal alleine in die Fresse, dann tust du ausweichen und dann fährst du wieder an reinhauen und dann hast du wieder 5 erledigt. Hast du zwar nicht, eben, hast nicht einen super geilen Move gemacht, dafür hast du 5 erledigt.
Was halt dafür da im Vordergrund, also nicht im Vordergrund, aber was halt auch ein wichtiges Element ist, ist eben die Geschichte. Und das ist bei vielen Hack'n'Slayden wieder weniger der Fall. Das ist zwar schon eine Geschichte, aber die ist dann wirklich im klassischen Anime-Stil, wo du sagst, oh ja, ist halt einfach eine Geschichte, dass sie da ist. Und da ist es dann schon mehr, wie du erwähnt hast. Man kann es fast ein bisschen, man kann es nicht spielerisch natürlich vergleichen und jetzt auch geschichtlich nicht, aber wie so eine, ich sage jetzt, weil Ghost in the Shell gerade im Kino läuft und ich rede jetzt nicht vom Kinofilm, sondern vom Anime. Ghost in the Shell ist auch für viele super, super Anime und weil halt dort, man kann einfach die geile Action schauen oder man kann sich dann eben auch dort, ah, oh, dort ist so viel Philosophie drin, so viel Diskussion, so viel Hintergrund. Man kann so viele Stunden im Internet verbringen und mit den Leuten im Foren diskutieren über so Zeug. Das bietet eben das Spiel dann an.
Ja, und es gibt eigentlich auch keine Ladezeiten oder Übergänge, weil alles, was von der Story erzählt wird, ausser mit tun jetzt irgendwie gerade fast rollen, läuft mit der In-Game-Engine, da kann man einfach den oben und unten so den schwarzen Balken, dass es ein bisschen das Kino-Feeling gibt und der wird ein bisschen erzählt und gelaufert und die Story läuft weiter, dann geht die schwarze Balken fort und dann läuft man wieder weg oder irgendwo anders her. Also das ist alles relativ, also wirklich fließend. Also wenn man nicht, eben, wenn man nicht quick-travelt oder wenn sich gerade die Story einem aufzwingt, dass man den Charakter tut wechseln, hat man keine Ladezeit.
Okay. Also, kann man sagen, gut Spiele, schaut es an. Ist vielleicht auch vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wer weiss. Aber es lohnt sich auch für einen Vollpreis.
Gell? Also Vollpreis lohnt sich auf jeden Fall. Und sonst, wenn man vielleicht ein bisschen, ihr habt jetzt gesagt, wenn man vielleicht ein bisschen Angst oder Respekt hat, dann kann man es mal am Wühltisch probieren.
Genau. Und vielleicht, ich weiss nicht, kommt noch ein Demo raus. Es hat ja schon ein Beta gegeben. Also das war eigentlich auch schon ein Demo gewesen, aber vielleicht bringt Sony dann, es ist in letzter Zeit auch wieder ein bisschen aufgekommen, sogar Demos im Store. Meistens nach dem Release zwar, aber trotzdem, schaut rein, vielleicht gibt es eins. Ich weiß nicht, ob es aktuell eins gibt, da bin ich überfragt.
Ich weiß es auch nicht.
Also, Soli, dann danke dir.
Bitte, gern schön.
Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer fürs Zuhören. Und ja, ihr wisst jetzt, was ihr könnt zocken. Es gibt also wieder mal guten Nachschub aus Japan, Singleplayer, den man hier spielen kann.
Ja, es sind 35 Stunden, ist eine Woche bis zum nächsten Podcast, oder?
Genau, oder es ist ein Zettel von Zelda. Aber den muss man nicht 5-mal durchspielen. Also, dann wünsche ich allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.